SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und die Nachtigall ist es, nicht die Lerche, die uns in dieser Sendung beschäftigen wird und möglicherweise bezaubern, denn das kann sie offenbar wie kein anderer Singvogel. In Persien galt ihr Lied als verführerisch, in Deutschland eher als wehmütig, es galt auch eine Zeit lang als schmerzlindernd und hat Dichter und Komponisten inspiriert. Warum das so ist, kann uns Silke Vogt-Heuke erzählen, die ein Bürgerforschungsprojekt des Berliner Naturkundemuseums leitet. Wir sollen nämlich alle mit einer App Nachtigallengesänge aufnehmen und einschicken, damit zum Beispiel klarer wird, in welcher Gegend die Nachtigall in welchem Dialekt singt. Willkommen, Frau Vogt-Heuke.
Vielen Dank.
Wie läuft Ihr Projekt? Wie viele Gesänge haben Sie schon zugeschickt bekommen?
Also es läuft erstaunlich gut. Wir sind seit dem 29. April sozusagen online. Also seitdem sind wir Partner in unserer App, mit der wir zusammenarbeiten, der Naturblick-App. Und wir haben seit dem 29. April 2100, glaube ich, Nachtigallgesänge aus ganz Deutschland zugeschickt gekriegt von über 970 Nutzern der Naturblick-App.
Wie das genau funktioniert, da sprechen wir noch genauer darüber. Mhm. Und Sie sammeln dabei nicht nur die Gesänge, sondern, glaube ich, auch Feedback von den Leuten. Was sagen die über die Nachtigall?
Also das sind zwei Ebenen. Also in der App kann man natürlich auch lauter kleine Kommentare hinterlassen oder irgendwie Beobachtungen dazu fügen. Aber wir wollen auch ganz viel mit den Menschen interagieren und über die Nachtigall reden. Also das tun wir entweder in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe oder aber auf unseren Veranstaltungen. Und da hat jeder ganz unterschiedliche Erfahrungen zur Nachtigall zu teilen mit uns. Also die Nachtigall bezaubert, wie Sie schon gesagt haben. Sie berührt, sie spaltet aber auch manchmal die Gemüter. Sie kann wahnsinnig laut sein, sie kann nerven, sie kann die Nacht zum Tag machen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und das Ganze versuchen wir zu sammeln, um am Ende ein Bild herauszukriegen, um besser zu verstehen, was die Nachtigall so besonders macht.
Und was sie so besonders macht und woher diese Faszination kommt und auch was Bürgerforschung kann, darum geht es heute in SWR 2 Tandem. Sie hören SWR 2 Tandem, heute mit der Verhaltensbiologin Silke Vogt-Heuke. Es singt Luscinia megarynchos, Singvogel aus der Familie der Fliegenschnäpper, Unterfamilie Schmetzer, Gattung Luscinia, die Nachtigall eben. Und da sie singt, ist sie ein Männchen. Wenn Sie so einen Gesang hören, Frau Vogt-Heuke, worauf achten Sie? Was fällt Ihnen bei der jetzt auf?
Also, was Sie gerade gehört haben, war der klassische Schlag der Nachtigall, nämlich das ganz laute Triller-Element am Ende der Strophe, die er gesungen hat. Also diese Zick, 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 Zick. Und das ist tatsächlich das Element, woran man relativ gut Nachtigallen auch erkennen kann, weil kein anderer Vogel einen so lauten, so permanenten Schlag hat. Also diese Strophen, wo die lauten Triller-Elemente drin sind, die können bis zu 27 Sekunden lang werden. Also das ist wirklich lang. Und worauf wir achten in unserem Projekt ist, dass wir, wenn wir einen Gesang uns anhören, zum einen gucken, welche Strophentypen sind das. Das heißt, man kann die Strophen der Nachtigall unterscheiden in unterschiedliche Strophentypen, was man ihnen eben anhören kann. Also das war eben gerade ein Triller. Dann gibt es noch Pfeifstrophen, es gibt Bassstrophen und es gibt Strophen, die ein bisschen schwerer zuzuordnen sind. Also darauf achte ich. Ich achte darauf, ob das Männchen mit einem anderen Männchen vielleicht gerade interagiert. Das machen Nachtigallen sehr gerne. Also der Gesang ist eine Bühne für die Nachtigall, wo sie sich präsentieren, den anderen Männchen gegenüber, Weibchen gegenüber, ihrer Umgebung gegenüber. Und deswegen interagieren sie sehr gerne in Gesangsduetten, also geradezu Gesangsbattles. Und es hat auch ganz viel Ähnlichkeit mit so einem Rap-Battle, wie man ihn irgendwie heute kennt, weil wirklich die Männchen ganz oft eine Strophe präsentieren, wie eben gerade so eine Schlagstrophe. Und das andere Männchen singt genau den gleichen Strophentypus, also eine exakte Kopie, versucht die aber länger und schöner zu singen. Und dadurch kommen eben manchmal ganz lange Strophen zustande, weil sie immer hinten ein noch mehr Trillelemente ranhängen. Und das ist ganz besonders und ganz spannend.
Hier ist noch ein Beispiel, das beginnt mit diesem Pfeifen, mit so einem ganz hohen Ton. Und dann schlägt sie wieder. Kann man da jetzt irgendein Statement raushören?
Also es ist tatsächlich so, dass man inzwischen aus der Forschung weiß, dass bestimmte Strophentypen eher das eine oder andere Geschlecht adressieren. Und es ist tatsächlich so, dass das Pfeifen eher wohl an die Weibchen gerichtet ist, also dass Weibchen sehr stark auf diese Pfeifstrophen reagieren. Und womöglich ist das so, weil dieses Pfeifen sehr weit trägt. Also die Männchen, wenn sie mit anderen Männchen interagieren, machen das ja eher in Nahkommunikation, also mit dem Nachbarn. Weibchen wollen sie aber möglicherweise aus der ganzen Umgebung anlocken. Und diese Pfeifen, das trägt wirklich ganz weit hindurch durch die Nacht. Und die Weibchen gehen nachts nämlich auf Männerfang oder auf Männersuche. Und dieses Pfeifen ist wirklich für die Weibchen gedacht. Und die Weibchen mögen das besonders gerne und werden dann da ganz aufgeregt, wenn sie so ein Pfeifen hören, was vielleicht womöglich noch besonders schön und gut vorgetragen ist.
Und die Weibchen, suchen sich die dann tatsächlich den besten Sänger raus?
Also das weiß man inzwischen tatsächlich aus Vaterschaftsstudien, wo man sich die Genetik anguckt der Küken und anschaut, welche Väter die tatsächlichen Väter sind. Das ist nämlich so, dass wie fast all unsere Singvögel, die sozial monogam erscheinen, die Vogelweibchen durchaus gerne auch mal fremdgehen. Das heißt, dass Küken oft genetisch unterschiedliche Väter haben. Der soziale Vater, mit dem das Weibchen verpaart ist, aber sich an der Jungaufzucht beteiligt. Und man weiß inzwischen tatsächlich, dass zum einen überhaupt bei der Wahl eines Vaters, also eines sozialen Vaters, Weibchen besonders gut singende Männchen bevorzugen. Das heißt, Männchen, die besonders viele Strophen in ihrem Repertoire haben. Männchen, die diese besonders gut und geordnet vortragen. Und wenn Weibchen dann fremdgehen sollten, also ein oder zwei Küken in ihrem Gelege haben, was von einem anderen Vater stammt, sind das meistens Männchen, die noch besser singen. Das heißt, der Gesang ist tatsächlich sexuell selektiert und deswegen könnte es auch sein, dass Nachtigallen so besonders vielfältig und besonders schön singen, weil die Weibchen darauf besonders achten.
Als Laie würde ich jetzt sagen, okay, das ist schon toll und dass die nicht nur Chilpen oder Zizibä machen, das hören wir alle, aber Amseln oder Rotkehlchen singen ja nun auch sehr schön. Und ist die Nachtigall trotzdem nochmal eine andere Liga und warum?
Ich glaube, man kann das ganz schwer vergleichen und sagen, wer besser oder schöner ist, weil das liegt ja alles im Auge des Betrachters. Aber man kann natürlich sagen, wer besonders viele Strophentypen hat und besonders vielfältig singt. Und es ist wirklich so, dass auch Amseln und Rotkehlchen sehr vielfältige Gesänge haben. Aber auch sie liegen eher am, wie soll man sagen, oberen Rand des Spektrums, mit zum Beispiel der Nachtigall. Es gibt aber, wie Sie auch gerade gesagt haben, einen ganz großen Teil der Vögel, die wirklich die gleiche Strophe immer gleich vortragen. Also muss man all diese Vögel, die so besonders singen, wie auch Amsel und Rotkehlchen, als besonders vielfältige Sänger tatsächlich klassifizieren.
Und singen nun Berliner Nachtigallen tatsächlich anders als Nachtigallen in München oder in Straßburg oder in Wien oder in Florenz?
Ja.
Also gibt es Dialekte?
Das wissen wir noch nicht. Genau deswegen brauchen wir die Bürgerforschung und alle Leute in Deutschland und womöglich auch vielleicht irgendwann in ganz Europa, weil wir es noch nicht wissen. Der Punkt ist, von anderen Vögeln kennt man das bereits. Also es gibt auch wirklich Vögel, da kann man das schon mit dem eigenen Gehör hören, dass sie in bestimmten Regionen anders singen. Also der Buchfink wird mir spontan einfallen. Da hört man einfach, ein Berliner Buchfink singt anders als ein bayerischer Buchfink. Bei der Nachtigall ist es aber so, dass sie ein wahnsinnig vielfältiges Strophenrepertoire hat. Also in Berlin haben wir geschätzte 900 unterschiedliche Strophentypen und jedes Männchen singt im Schnitt 190 aus diesem großen Repertoire. Und jetzt fragen wir uns, ob das vielleicht in der Verteilung ganz anders aussieht in anderen Teilen in Deutschland und womöglich in Europa nochmal ganz anders. Und dadurch, dass die Nachtigall zwei Grundlagen hat, die sie dazu befähigen, eventuell Dialekte auszubilden, glauben wir, es wäre wahrscheinlich. Die erste Grundlage ist, sie ist standorttreu. Das heißt, die jungen Männchen kommen im ersten Jahr nach ihrem Schlupf, wenn sie in Afrika waren, in ihr Heimatgebiet zurück, also wo sie geboren wurden. Und das nächste ist, dass wie alle Singvögel lernen Nachtigallen ihren Gesang. Und das sind eben die zwei Komponenten, die es sehr wahrscheinlich machen, dass sie in ihrer Region, in der sie groß geworden sind, auch einen Dialekt ausbilden könnten.
Der Gesang der Nachtigall heißt ein Lied von Beethoven. Schubert hat an die Nachtigall vertont und Stravinsky und Respighi haben sie zitiert in ihrer Musik. Warum ist sie denn so poetisch offenbar inspirierender als Amsel, Drossel, Fink und
Ja, Fein? Also das ist auch etwas, was wir gerne mit versuchen wollen rauszufinden mit unserer Bürgerforschenden, weil wir uns genau die Frage eben stellen. Ich denke, ein Punkt ist wirklich, dass die Nachtigall so besonders melodisch und schön für unser Gehör singt. Das ist natürlich sehr subjektiv, was man schön findet oder nicht, aber offensichtlich steckt im Nachtigall im Gesang in irgendeiner Form Rhythmus, Melodik, die uns an Gesang oder menschliche Musik vielleicht erinnern lässt. Womöglich liegt es daran, dass sie tatsächlich eben in Strophen und mit Pausen singt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Gesang so vielfältig ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Nachtigall so besonders ist, weil sie nachts singt. Als einer der wenigen Vögel, der wirklich nachts persistent singt. Also die Nachtigall, wenn sie angekommen ist in ihren Brutgebieten, zu Beginn der Paarungszeit, singt tatsächlich relativ verlässlich zwischen 11 und 4 Uhr morgens, zu einer Zeit, wo in der Regel kein anderer Vogel seine Stimme erklingen lässt.
Und wo vor allem Verliebte draußen sind und so, ne?
Genau. Und wo vor allen Dingen Verliebte oder vielleicht romantische Poetiker oder Dichter nachts ihre Muse suchen und im Wald spazieren gehen oder im Park vielmehr und da die Nachtigallen singen hören. Und vielleicht war das tatsächlich die kleine Inspiration, die es brauchte, um die Nachtigall in der Musik verewigt zu finden. Aber wir wissen es nicht und wir wollen gerne verstehen, ob die Nachtigall tatsächlich ästhetisch so schön ist oder ob es eher dieses Symbol ist des verliebten Spaziergangs in einer lauen Sommernacht, die Nachtigall zur Inspiration hat werden lassen.
Unser Studiogast ist heute die Biologin Silke Vogt-Heuke, die in Berlin ein Bürgerforschungsprojekt über die Nachtigall leitet. Wir haben schon kurz angesprochen, Frau Vogt-Heuke, dass es um das Sammeln von Gesängen geht. Erklären Sie doch kurz, wie das funktioniert mit dieser App Naturblick.
Mhm. Zunächst braucht man diese App. Die gibt es kostenlos in jedem App Store oder Google Play Store zu haben. Die App kann ganz viel, nicht nur Nachtigallen aufnehmen, sondern sie ist wirklich ganz toll, weil sie eine automatische Bilderkennung ermöglicht von Wildblumen und Wildkräutern und Bäumen, aber auch eine automatische Zuordnung von Vogelstimmen. Und da kommt die Nachtigall ins Spiel, weil wir als Partner mit der App zusammenarbeiten. Die App wurde bei uns am Museum für Naturkunde in Berlin entwickelt und wir sind Partnerprojekt und noch genau 2 Wochen lang wahrscheinlich als Icon auf dem Homescreen der App zu finden. Und wenn man da dann auf unser Symbol, die Nachtigall, raufklickt, startet sofort eine Aufnahme und man kann eine Nachtigall oder eine potenzielle Nachtigall damit aufnehmen.
Man ist aber jetzt schon fast zu spät dafür, oder?
Man ist jetzt schon am Ausklingen der Saison tatsächlich. Also die Nachtigallen kommen im Schnitt so zwischen dem 16. und 19. April in Berlin an. In Süddeutschland ein bisschen früher. Also ich denke vielleicht in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern dort ungefähr zum 12. April um den Dreh herum. Da singen sie dann auch wirklich nachts in voller Vehemenz. Wer jetzt nachts noch singt, der hat kein Weibchen abgekriegt und versucht noch in letzter Minute vielleicht jemanden zu finden, mit dem man sich verpaaren kann. Aber es ist wirklich so, dass jetzt die meisten Tiere schon ihr Brutgeschäft abgeschlossen haben und deswegen gar nicht mehr am Singen sind. Aber natürlich singen auch Nachtigallen momentan noch tagsüber.
Aber ich habe Sie bei der Erklärung der App unterbrochen. Der Gesang wird der dann automatisch an Sie geschickt?
Ja, also es ist natürlich so, dass man erstmal zustimmen muss, dass der Gesang an uns geschickt werden darf. Und wenn man möchte, kann man dann auch seinen Klarnamen oder ein Pseudonym angeben. Und dann ist es so, wenn man auf das Symbol klickt, Nachtigall zuordnen oder abspeichern als Nachtigall, dann wird tatsächlich der Gesang mit unserem Server geteilt. Und wir kriegen den bei uns am Naturkundemuseum eine Meldung, dass da ein neuer Gesang eingeschickt wurde. Und was wir momentan machen, ist, dass wir diese ganzen vielen Gesänge prüfen, ob es tatsächlich Nachtigallgesänge sind.
Meinen Sie, hören Sie das selber durch alles oder macht das eine Software?
Nein, das machen wir momentan manuell. Aber es macht auch ganz viel Spaß, weil man dann ja schon mal hört, wie die ganzen Nachtigallen sich anhören.
Sie haben schon erzählt, worum es geht, also zum Teil um die Verortung und um die Dialekte und auch um die spezielle Faszination oder die Eigenheiten dieses Gesangs. Aber Sie haben wahrscheinlich nicht lauter offene Fragen, sondern auch Thesen, die Sie bestätigt haben wollen. Was erwarten Sie sich denn zum Beispiel?
Zunächst einmal ist natürlich die erste große Frage, dass wir uns angucken wollen, ob so ein Ansatz überhaupt funktioniert. Ob Bürgerforschende es schaffen, gut Nachtigallen zu finden und zu verorten. Und da haben wir schon gesehen, das Projekt fasziniert, die Nachtigall fasziniert. Die These ist schon mal bestätigt. Das ist eine tolle Möglichkeit für die Technik der Zukunft, dass man mit Bürgerforschenden zusammen eben so eine Erhebung an Nachtigallen vornimmt oder vielleicht möglicherweise auch irgendwann mal an anderen Vögeln noch. Das nächste ist, dass wir gerne uns die Verteilungsmuster der Nachtigallen anschauen wollen, um besser zu verstehen, gerade jetzt momentan in dieser Saison in Berlin, ob Nachtigallen in besonderen Grünanlagen häufiger vorkommen als in anderen, welche Gegenden besonders attraktiv sind für Nachtigallen und quasi eine Karte von Nachtigallengebieten kreieren wollen, um besser zu verstehen, welche Habitatsansprüche die Nachtigall hat. Also das heißt, welche Gebiete sie gerne zum Aufziehen ihrer Jungen verwendet.
Wie zum Beispiel ja Berlin überhaupt. Warum ist Berlin denn so eine Nachtigallenhauptstadt?
Also wir haben da natürlich auch Thesen zu. Das eine ist, dass Berlin ist noch eine sehr grüne Stadt. Anders als in anderen Gegenden, wie in England zum Beispiel, wo die Nachtigall einen dramatischen Populationseinbruch in den letzten 50 Jahren erlebt hat, ist in Deutschland die Population stabil, in Brandenburg sogar tendenziell steigend. Ein Grund ist, Berlin ist noch naturbelassen, hat viele Grünanlagen, viele Parks, die gar nicht aufgeräumt sind, sondern einfach dort die Natur noch wachsen und walten kann, wie sie möchte. Aber was wir möchten ist, dass auch alle Berlinerinnen und Berliner und ganz deutschlandweit die Menschen verstehen, dass so etwas, also naturbelassene Grünanlagen, ein Schatz an sich sind. Denn unsere Natur braucht genau solche Rückzugsorte, solche grünen Oasen in unseren Städten, um überhaupt mit uns koexistieren zu können. Es wird momentan ganz viel Geld da reingesteckt, manche Parkanlagen wieder, ich sag mal, denkmalgerecht herzurichten. Und das geht nicht immer im Einklang mit unter anderem Nachtigallen. Die Nachtigallen ist ein Bodenbrüter. Die braucht eine Laubschicht im Frühjahr, um dort tatsächlich ihr Nest überhaupt bauen zu können. Und sie braucht einen Busch um sie herum, der sie schützt vor ihren Raubfeinden. Und wir hoffen, dass ein Ziel unseres Projektes auch erfüllt ist, nämlich dass in Deutschland die Menschen verstehen, welche Habitate die Nachtigall braucht, um zu überleben, damit sie auch weiterhin gut geht und wir auch unsere Nachtigallpopulation auf dem Stand, den wir haben, nämlich noch einen relativ guten Erhaltungsstand lassen können und wir nicht die Nachtigall verlieren in Deutschland.
Was nochmal dieses Prinzip Bürgerforschung betrifft, Citizen Science, das ist ja ein feststehender Begriff für diese Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Bürgern, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung nun auch fördern will. Ist das für Sie als Wissenschaftlerin ein Zukunftstrend, also der sich auch vielleicht für bestimmte Forschungsziele besonders eignet oder neue Wege eröffnet?
Absolut. Also ich glaube, es ist nicht nur ein Zukunftstrend. Also ich glaube, wir sind schon angekommen in der Zukunft. Das ist ein ganz wichtiger Teil von Forschung. Und zwar aus dem Grund, weil die Wissenschaft erkannt hat, dass wir raus müssen aus dem Elfenbeinturm und Forschung mit und in der Gesellschaft verankert funktioniert. Das heißt, dass es ein gegenseitiges Befruchten ist von Ideen und Forschungsfragen. Natürlich haben wir eine Expertise in einem gewissen Feld und verstehen, was Machbarkeiten angeht, vielleicht ein bisschen besser als der Laie, was manche Gebiete angeht. Aber das Tragen und die Kreativität aus der Gesellschaft heraus, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Wissenschaft, der auch in der Zukunft noch verstetigt werden wird.
Und es ist auch nicht nur Ornithologie und Naturwissenschaft überhaupt. Es gibt ja diese Seite bürgerschaftswissen.de. Genau. Da sind solche Projekte vorgestellt. Natürlich auch der Forschungsfall Nachtigall. Mhm. Aber da geht es auch um Ahnenforschung oder Migräne, Faktensammlung. Ja. Für welche Art von Projekten ist das denn besonders vielversprechend? Also eben nicht nur als nettes Hobby, sondern wirklich als wissenschaftlicher Beitrag.
Genau, also es ist eine wissenschaftliche Methode. Die Beteiligung von Bürgern ist eine Möglichkeit, wie man gut Wissenschaft machen kann. Ich glaube, tatsächlich sind wir da noch ein bisschen in den Kinderschuhen, um besser zu verstehen, wo es besonders gut funktioniert und wo nicht. Ich glaube, gerade was Sie erwähnt haben, also mit medizinischen Fragen, ist ein riesiges Potenzial, dass man die Bürger inkludiert. Vor allen Dingen vielleicht auch, welche Forschungsfragen dringend sind oder was die nächsten Dinge sind, die da mit im Fokus stehen sollten, weil man als betroffener Patient am meisten drinsteckt in der Dringlichkeit der Frage. Und ich glaube, da gibt es ganz tolle Projekte, eben gerade, was Sie erwähnt haben, dieser Clusterkopfschmerzforschung, wo Bürgerbeteiligung mit erfragt wird. Ich denke, de facto gibt es da eigentlich fast kein Forschungsgebiet, wo man nicht davon profitiert, dass man in irgendeiner Form mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeitet. Das Level der Beteiligung, sag ich mal, ist natürlich unterschiedlich. Also es gibt sicherlich manche Forschungsgebiete wie bei uns, da kann man praktisch aktiv werden in der Biologie, da kann man Mitbeobachtungen machen, Mitbeobachtung teilen und später wie bei uns auch sich an der Datenauswertung beteiligen. Also wir wollen gerne auch die Datenauswertung mit unseren Bürgerforschenden gemeinsam machen, also die Dialektforschung bei der Nachtigall. Da gibt es sicherlich manche Forschungsgebiete, wo nicht alle Phasen der Forschung mitbegleitet werden können. Aber zumindest online oder über, wie soll man sagen, die Öffnung und das Kommunizieren der Wissenschaft zumindest mit ermöglicht werden kann. Also ich denke, Bürgerforschung ist für alle und Bürgerforschung ist eine ganz, ganz wichtige Sache für die Zukunft in der Wissenschaft.
Aber jetzt gehen wir mal ein Stück zurück. Frau Vogt-Teuke, Sie haben die ersten 4 Jahre Ihres Lebens in Panama verbracht. Wieso Panama?
Wieso nicht? Nein, also Panama war natürlich nicht meine Destination der Wahl, sondern mein Vater hat dort gearbeitet. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Es ist nämlich wunderschön dort.
Haben Sie noch Erinnerungen an Ihre erste Zeit als da?
Die Zeit tatsächlich nicht, aber ich war dann nach dem Abitur noch mal für ein Jahr dort und habe dort auf einer Forschungsstation mitten im Panama-Kanal ein Jahr lang Fledermäuse erforscht. Und in der Zeit bilde ich mir ein, dass dann ganz viele Kindheitserinnerungen oder Gefühle wieder hochgekommen sind. Ja, weil die Tropen natürlich sehr intensiv sind vom Geruch, von den Geräuschen. Es ist ja ganz großartig dort.
Und haben Sie da dann schon angefangen, sich für oder fasziniert zu sein von der Tierwelt und von der Tierbeobachtung?
Mhm. Also ich würde behaupten, ich war schon immer fasziniert von Tieren und wollte schon immer in irgendeiner Form etwas mit Tieren machen. Deswegen habe ich ja auch nach dem Abitur mich entschlossen, ein freies Jahr zu machen, wo ich eben mich orientiere und wirklich gucke, ob ich Biologie studieren möchte. Und das Jahr dort auf der Forschungsstation hat mich nur bestätigt, dass es die großartigste Sache der Welt ist, die Tierwelt zu erforschen.
Was finden Sie so toll oder was hat Sie so, Ihnen so gut gefallen?
Weil man als Naturforscher die Natur versteht und wenn man die Natur versteht und Vogelstimmen erkennen kann, Pflanzen bestimmen kann, weiß, welcher Schmetterling das ist, dann kann man seinen Alltag und seinen Moment intensiver erfahren, weil man die Vielfalt um sich herum wahrnimmt. Und wer nicht erkennt, dass um einem herum gerade 10 Vogelstimmen singen, der lebt ja in einer ganz anderen sensorischen Welt. Und diese Welt hat sich für mich immer mehr aufgetan, je mehr ich in meinem Studium gelernt und verstanden habe und festgestellt habe, Tiere, wenn sie agieren oder vokalisieren, also Laute produzieren, dass man eben ihr Verhalten daran ablesen kann, ob sie gerade in Ballstimmung sind, ob sie gerade aggressiv sind, ob sie streiten. Also man kann die Natur ganz anders schätzen und wahrnehmen. Und ich finde, das bereichert einen sehr, mich zumindest.
Ja, es ist interessant, dass Sie das sagen. Wir hatten vor einigen Wochen eine Vogelkundlerin in der Sendung, Johanna Romberg, die ein Buch geschrieben hatte über das Glück für sie, der Vogelbeobachtung. Und die hat erzählt, dass sie auf die Idee zu dem Buch kam, als sie auf einem Bahnsteig irgendwo in der Pampa stand und einer Nachtigall tatsächlich zuhörte. Und dann um sich guckte und sagte, ich war die Einzige, die diese Nachtigall gehört hat. Geht Ihnen das auch so, dass Sie manchmal sagen möchten, jetzt hört doch mal zu, schaut doch mal hin?
Ich sage das dann tatsächlich auch. Das geht mir absolut die ganze Zeit so. Wenn ich nachts unterwegs bin und Nachtigallen höre oder die Fledermäuse höre, merke, kein anderer nimmt sie wahr, dann macht mich das einerseits traurig, dann weiß ich aber auch, dass wir noch eine ganz große Mission haben, um darauf hinzuweisen und daran zu arbeiten, dass dieses Naturerlebnis wieder intensiver empfunden wird von allen Menschen.
Auf Ihrem Weg dahin haben Sie dann in Wien Verhaltensbiologie studiert. Warum Wien?
Weil Wien die Wiege der Verhaltensbiologie ist. Konrad Lorenz ist, nachdem er in Deutschland emeritiert wurde mit seinen Gänsen, seiner großen Gänseschar, damals nach Grünau ins Almtal gezogen und hat dort das Konrad-Lorenz-Forschungsinstitut gegründet oder Forschungsstation. Und in Wien, ja, schon alleine durch Freud, ne, gibt es eine ganz starke kognitionspsychologische Forschungsrichtung. Und dementsprechend ist dort auch in der Biologie ein ganz großer verhaltensbiologischer Lehrstuhl. Und ich wusste eben nach meiner Erfahrung in Panama, ich möchte gerne mit Tieren arbeiten. Ich möchte aber gerne ihr Verhalten studieren, also nicht invasiv arbeiten. Und dann habe ich sehr bewusst mich für die Universität Wien entschieden.
Ihre Diplomarbeit und die Doktorarbeit haben Sie dann auch wieder über Fledermäuse geschrieben und über die Laute, also den Gesang sozusagen auch wieder von Fledermäusen. Wie gerät man denn an eine Tierart als Fachgebiet? Ist das halt so ein kühles Interesse, weil es da was zu erforschen gibt? Oder hatten Sie zu Fledermäusen ein persönliches Verhältnis schon vorher?
Das ist eine gute Frage. Natürlich ergeben sich manchmal Möglichkeiten, ohne dass man sie bewusst wählt. Wobei ich behaupten würde, dass ich mich mit Tierlauten oder Tierstimmen oder Tiergesängen beschäftige, ist eine bewusste Wahl gewesen, weil es mich fasziniert hat, dass man mit einem Mikrofon einen Laut aufnehmen kann und sich den später am Computer anschauen kann und aus diesen Lauten oder Vokalisationen ablesen kann, ob das sowas für ein Individuum ist, ob es vielleicht ein Männchen ist, ein Weibchen ist. Man kann ja ganz oft bei Tieren auch Qualität anhand, also das heißt, ob es ein besonders fittes Tier ist, ablesen. Und das hat mich fasziniert. Also die Methode der Bioakustik ist etwas, was mich nicht losgelassen hat. Und Fledermäuse eignen sich natürlich insofern ganz besonders, weil sie eben so heimlich still und leise sind und im Ultraschallbereich vokalisieren, wo sie eben noch viel weniger wahrgenommen werden und deswegen ihre Akustik von der Allgemeinheit, sag ich mal, oder von den meisten Menschen komplett ignoriert wird, weil man sie einfach nicht hört.
Und was haben Sie dann genau untersucht und herausgefunden, zum Beispiel in Ihrer Doktorarbeit über den großen Abendsegler? Oder ist das jetzt zu speziell hier?
Kann ich gerne erzählen.
Nur kurz.
Ich bin ja eine große Freundin von auch Fledermäusen, nicht nur Nachtigallen. Ich habe herausgefunden, dass die großen Abendsegler in Berlin individuell singen, dass ältere Männchen mehr singen und auch vielfältiger singen, dass die genauso interagieren wie zum Beispiel die Nachtigallen. Das sind ganz viele Fragestellungen, die sich da noch eröffnen. Und da bin ich auch gerade tatsächlich noch dabei, ganz viel weiter nebenbei zu gucken, was da drin steckt in den Gesängen, weil es so viel Spaß macht, sich damit zu beschäftigen.
Haben Sie Haustiere?
Nein, wollen wir eigentlich auch gar nicht haben. Wir finden Wildtiere beobachten, das reicht uns schon.
SWR 2 Tandem heute mit der Biologin Silke Vogt-Heuke, mit der wir über die Nachtigall gesprochen haben und über Citizen Science, über Bürgerforschung anhand eben des Projekts in Berlin, das sie leitet, König in der Nacht, Forschungsfall Nachtigall. Wie geht's der Nachtigall denn insgesamt, Frau Vogt-Heuke? Also Sie haben schon gesagt, in Deutschland relativ stabil, in England Einbruch, aber so drüber hinaus guckend, also Insektenschwund, Klimawandel, Bauverdichtung. Was macht das mit der Nachtigall?
Also man muss sagen, der Nachtigall, die hält sich noch relativ gut. Also die Population in Europa ist stabil, wobei man eben sagen muss, dass es da starke Schwankungen gibt, wie eben in England, wo es einen 90-prozentigen Einbruch in den letzten Jahren gibt. Also es gibt in England in etwa so viele Nachtigallen wie in ganz Bayern.
Woran liegt es, dass es gerade dort runtergeht? Weiß
also,
man das?
Wahrscheinlich ist es in England tatsächlich die starke Landnutzung gewesen. Also die Nachtigall in England ist ein klassischer Vogel der Auenwälder. Und durch die starke Landnutzung oder vielleicht auch starke intensive Landwirtschaft insbesondere ist die Nachtigall da so stark zurückgegangen. Und an irgendeinem Punkt gibt es eben so ein Point of No Return. Dann ist es ganz schwierig, dass die Populationen sich wieder erholen, wenn sie eben schon so ausgedünnt sind. In Deutschland, wie gesagt, ist die Population noch relativ stabil und soweit ich weiß, ist das auch in anderen Ecken in Europa noch der Fall, wobei man sagen muss, dass die Nachtigall nirgends ein besonders häufiger Vogel ist, wie eben der Spatz, der dadurch vielleicht auch viel mehr auffällt, wenn er aus unseren Breiten verschwindet.
Aber Sie als Biologin, was würden Sie sagen, was wäre wichtig, dass passieren soll?
Für die Nachtigall?
Und für die Singvögel?
Für die Singvögel als solches. Ich glaube tatsächlich, das Allerwichtigste ist, dass wir es schaffen, in Deutschland eine Agrarwende hinzukriegen und mehr naturverträgliche Landwirtschaft umsetzen.
Sehen Sie Anzeichen, dass da was sich bewegt in die Richtung?
Ich glaube, der Wille ist da, aber der Weg ist lang.
Auch für die Fledermäuse sind Sie immer noch aktiv, beim Naturschutzbund für die Bad City Berlin. Wobei brauchen die Stadt Fledermäuse Ihre Unterstützung?
Die Stadtfledermäuse sind natürlich von genau den gleichen Dingen betroffen wie auch unsere Stadtvögel. Also, dass in der Stadt gebaut wird, ist ein Riesenproblem. Die Fledermäuse in der Stadt sind ja alles gebäudebewohnende Fledermausarten. Das heißt, die wohnen in, nicht gar nicht so, wie man sich das vorstellt, vielleicht in großen Dachböden. Das machen die wenigsten Arten. Die meisten Fledermäuse in der Stadt, die bewohnen kleine Rillen, gehen zwischen die Ritzen der Plattenbauten, hinter Fensterläden, also besetzen die kleinste Ecke. Und dadurch, dass in Berlin so viel gebaut wird und vor allen Dingen aber auch so viel saniert wird, das heißt, die energetische Sanierung so ein großes Thema ist, werden ganz viele von diesen Spalten für die Fledermäuse verbaut. auch für die anderen gebäudebewohnenden Tiere. Also bei Vögeln sind es ja gerade die Spatzen oder Mauersegler, die davon betroffen sind. Und das ist uns ein Anliegen, dass wir dort Öffentlichkeitsarbeit machen in Berlin für die Fledermaus begeistern, das unterstützen, dass mehr Fledermauskästen ausgebracht werden, aber uns auch aktiv an einem Fledermausmonitoring mitbeteiligen in Berlin.
Gibt es denn wohl einen Weg, der beiden Populationen gerecht wird, den Menschen und den Fledermäusen? Denn wir brauchen ja, also jetzt gerade in Berlin hier, es muss ja gebaut werden, es fehlen ja Wohnungen.
Absolut. Und ich möchte mich da auch gar nicht als sagen, dass da nicht gebaut werden sollte. Und natürlich ist auch die energetische Sanierung ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Klimawandel ja real ist. Es gibt sehr wohl ganz viele Möglichkeiten, dass man tiergerecht saniert und baut. Ich glaube, das ist einfach noch bei vielen nicht angekommen, wie man das macht und warum es auch vor allen Dingen so wichtig ist. Und um wieder den Bogen zu kriegen zur Bürgerforschung, ist das deswegen auch ein ganz wichtiges Thema von Bürgerforschung oder Bürgerbeteiligung, damit das präsent ist bei den Menschen, dass Wildtiere in der Stadt ein genauso ein Anrecht haben, wie wir Menschen zu leben und es auch funktioniert in Harmonie. Man muss nur manchmal, wie das so ist, auf die Bedürfnisse des anderen Rücksicht nehmen. Und wenn man das macht, funktioniert es sehr gut. Also man kann sanieren und wenn man dort Kästen und Spalten mit integriert während der Sanierung, dann gibt es auch Quartiere für Tiere. Man muss es nur präsent haben und umsetzen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Naturschutz, von Wissenschaft, von Biologen, dass wir dort vermitteln, für die Tiere die Lobby herstellen, weil wenn die Menschen einmal davon hören und oder die meisten, mit denen ich rede, sei es über die Nachtigall, sei es über Fledermäuse, wenn die verstehen, welche Bedürfnisse da sind, dann ist eigentlich auch jeder willens, in irgendeiner Form diese zu unterstützen und Wildtiere in der Stadt zu unterstützen.
Macht ja das Leben in der Stadt auch für die Menschen lebenswerter, wenn es die noch gibt.
Genau.
Wie lange wird Sie denn dieser Forschungsfall Nachtigall noch beschäftigen und was haben Sie dann als nächstes vor?
Das Projekt ist auf 2 Jahre angelegt. Das heißt, im nächsten Frühjahr sammeln wir noch hoffentlich mit ganz vielen begeisterten Nachtigall-Forscherinnen und Forschern aus ganz Deutschland Nachtigallgesänge. Die Förderung vom BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, läuft bis Ende 2019. Aber wir hacken natürlich schon Ideen aus, was danach kommen sollte und hoffentlich auch kommt. Da müssen wir aber noch ein bisschen in der Planung weiterkommen, bevor wir das teilen mit allen anderen.
Also, Naturblick heißt die App, die es in jedem App Store gibt. Bürgerschaften Wissen heißt die Website, über die man auch zum Forschungsfall Nachtigall gerät, wer noch einsteigen will. Es ist noch Zeit für die nächste Saison. Viel Erfolg und danke, dass Sie in der Sendung waren. SWR 2 Tandem mit Silke Vogt-Heuke. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Martina Kögel.